Wie alt werde ich eigentlich und was brauche ich wirklich für eine sichere finanzielle Zukunft? Warum spielt Finanzstärke eine so große Rolle und wie helfen dir unabhängige Bewertungen? In unserem Podcast Deine Vorsorge, Deine Million geht Canada Life diesen Fragen auf den Grund und gibt dir Impulse für deine Altersvorsorge. Herzlich willkommen. Mein Name ist Kevin Teichmann. Ich bin der Host dieses Podcasts und ich habe heute wieder Lars Herrmann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assicurata bei mir. Hallo Lars.
Hallo Kevin.
Und Dr. Igor Radovic, Vorstandsmitglied beim Lebensversicherer Canada Life. Hallo Igor.
Hallo Kevin. Hallo Lars.
Hi Igor.
Schön, dass ihr wieder da seid. Heute unterhalten wir uns über Sparprozesse in der Altersvorsorge. Lebensversicherer und Ratingagenturen haben da durchaus was zu sagen. Igor, man braucht viel Geld. Wie würdest du es zuspitzen?
Genau, man braucht viel Geld, um die Altersvorsorge zu betreiben. Mein üblicher Ansatz ist, zu sagen, du brauchst eine Million, einfach mal als ein Platzhalter für eine hohe Zahl, die nötig ist, um sein Leben oder ihr Lebensstandard zu halten, was man sich aufgebaut hat während der Zeit, wo man gearbeitet hat. Und bei den ganzen Überlegungen im Sparprozess gibt es unterschiedliche Stellschrauben, dessen man sich ja zuerst mal bewusst sein muss. Es geht darum, die gesetzliche Rente zu verstehen. Also was bekomme ich denn als derjenige, falls die meisten Menschen zahlen in die gesetzliche Rente ein, was bekomme ich daraus? Wenn ich selbstständig bin, auch das Bewusstsein, ich bekomme nichts. Ne? Wie schaut es aus mit der Steuer? Es ist kompliziert, weil ich ja unterschiedliche Steuersysteme, also Steuerschichten habe und unterschiedliche Rentenformen. Die gesetzliche Rente, lass uns mal vielleicht damit anfangen, worauf kann man uns da verlassen?
Ja. Tja,
bevor ich jetzt weiter erzähle, welche Parameter ist das?
Okay. Ja, wenn man das wüsste, ja. Du hast gerade gesagt, das Bewusstsein für Selbstständige nicht zu bekommen. Ich würde noch ergänzen, das Bewusstsein auch für Angestellte, nicht das zu bekommen, was man sich vielleicht vorstellt oder was man für eine Erwartungshaltung hat. Ich glaube schon, muss man auch so ehrlich sein, wir haben mit der gesetzlichen Rentenversicherung ein ziemlich fragiles System, was an verschiedenen Ursachen hängt, aber ich glaube ganz maßgeblich an der demografischen Verschiebung. Ja, dass Menschen eben immer älter werden, gleichzeitig aber weniger Menschen im Erwerbsleben in die Rentenkasse einzahlen und dadurch sich einfach das Umlagesystem ein Stück weit verschiebt. Und was kann ich jetzt tun irgendwo als Staat? Ja, ich kann irgendwo das Renteneintrittsalter nach hinten legen, ich kann das Rentenniveau absenken oder ich kann den Beitragssatz erhöhen. Und das sind aber alles sehr unpopuläre Maßnahmen, die, glaube ich, keiner so richtig wahrhaben will, denen man aber ins Auge schauen sollte. Und das Thema Inflation kommt ja auch noch dazu. Ja. Also was ist eigentlich meine Rente, die ich in Zukunft erhalte, in Zukunft wert? Da sollte ich ja tunlichst nicht irgendwo mit den Preisen messen, wie ich es heute mache. Ich meine, wir haben vor 2 Jahren alle erlebt, wie stark die Preise steigen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Inflation da auch mit ins Kalkül zieht.
Genau, in unserem Rechenbeispiel für Du brauchst eine Million befassen wir uns genau mit diesen Dingen und dann auch mit der Erkenntnis, die gesetzliche Rente wird vermutlich weniger steigen als die Inflation und das muss ja auch in die Köpfe rein. Ja.
Absolut, und sie ist auch weniger gestiegen. Also wenn man zurückblickt, die gesetzliche Rente hat es bisher auch im Rückblick schon nicht geschafft, die Inflation irgendwo mitzunehmen.
Neben der gesetzlichen Rente spielen dann natürlich auch betriebliche Lösungen eine Rolle. Ja, da ist ja der Staat schon etwas entspannter, weil er muss ja nicht selber in das System einzahlen, aber wenn ich ja dann von diesen 3 Schichten und von unterschiedlichen Rentenformen spreche, das muss man alles wissen und beherrschen und sich fragen, nutze ich alle Möglichkeiten aus, die ich habe? Wir unterhalten uns jetzt über die Sparprozesse. Gesetzliche Rente ist das absolute Minimum, wo ich ja automatisch einzahle. Macht mein Betrieb was für mich? Wie schaut es aus mit geförderten Systemen wie die Basisrente? Früher war Riester-Rente ein Thema, jetzt ist im Gespräch ein weiteres gefördertes System zu installieren. Wir wissen noch nicht wann und ob und wie, aber ne, da sind ja solche Gespräche durchaus am Laufen. Und dann gibt es natürlich noch das private Sparen. So, und wie passt das alles zusammen? Und wie kriege ich jetzt eine konsolidierte Sicht auf die Möglichkeiten, die ich habe, anzusparen? Das ist das eine. Das andere ist, wie kann ich mich zumindest ein bisschen darauf vorbereiten, dass Dinge im Leben auch passieren können, ja, und die Dinge im Leben passieren. Also ich arbeite nicht mehr, ich werde krank, es gibt eine Unterbrechung des Sparprozesses, also was kann ich da unternehmen? Und das Dritte ist, jedes Mal, wenn wir sagen sparen und auch im Rahmen einer Versicherungslösung, sparen ist mit der Kapitalanlage verbunden. Und Kapitalanlage ist wieder ein ganz besonderes Thema, wo es auf sehr viele individuelle Ansichten drauf ankommt.
Lars, woher weiß ich denn, wie viel Risiko ich tragen kann?
Tja, gute Frage. Ich glaube, so richtig hundertprozentig kann ich gar nicht wissen. Ich glaube, vieles ist subjektiv. Wie viel traue ich mir zuzutragen? Aber das muss nicht das sein, was eigentlich klug ist für die Altersvorsorge. Also beispielsweise, wenn ich noch einen relativ langen Zeitraum zum Sparen habe, kann es ja durchaus klug sein, offensiver anzulegen. Also das Kapital durchaus auch stärker am Aktienmarkt, weniger oder gar keine Kapitalgarantien draufzulegen. Das muss aber nicht dem subjektiven Empfinden irgendwo entsprechen, weil gerade der deutsche Sparer, deutsche Sparerinnen sind doch traditionell sehr vorsichtig. Und ich glaube, da muss man viel Aufklärungsarbeit auch noch leisten und zu sagen, wo stehe ich gerade im Leben, was habe ich auch für einen Bedarf insgesamt. Also beispielsweise, wir reden die ganze Zeit über die Kapitalanlage als solche, aber ich habe vielleicht auch noch andere Risiken abzudecken, zum Beispiel Berufsunfähigkeitsrisiken oder Todesfallrisiken. Die kann ich ja auch dann beispielsweise mit einer Lebensversicherung dann bündeln und ein Gesamtpaket dann letztlich schnüren. Und was ich auch wichtig finde, dass man sich Gedanken macht, wie viel Flexibilität bietet mir meine Altersvorsorge. Also kann ich auch während der Laufzeit Zuzahlungen leisten oder bei Bedarf auch Entnahmen leisten? Und da spielt, glaube ich, alles mit rein bei der Frage, ja, kenne ich mich selber und weiß ich überhaupt, was meine Altersvorsorge mir bieten kann?
Ja, wenn ich da einsteigen darf, also diese Frage, kenne ich mich selber, ist ja der Schlüssel zu vielen Dingen, ne, so die mit Geld zu tun haben. Wir führen manchmal die Diskussion darüber, wo die Jugend heute denn hingeht, wenn es ums Geld geht. Ja? Und die geht ja noch nicht zum Makler, die geht vermutlich auch nicht zur Bank. Die macht sehr viel digital mit ihrem Handy. Und ich finde das, und ne, also in der Branche diskutieren wir dann, ist das jetzt mal gut, ist es jetzt überhaupt eine Chance, sind wir aus dem Spiel, weil auf dem Handy sind ja Versicherer noch nicht so stark vertreten. Und ich denke mir, lass die mal machen. Ja, auf Englisch nennt sich das Financial Literacy. Ja, also wenn jemand 100 Euro in ein ETF anlegt oder gar in eine Einzelaktie, da kann man ja sehr schöne Erfahrungen sammeln. Ja, also lebenden Objekt sozusagen lernen, was heißt Volatilität? Was heißt, wenn die Werte schwanken? Was heißt, also, dass es günstiger ist, zu einem niedrigen Kurs einzusteigen, um dann bei einem höheren Kurs zu verkaufen? All das ist ja nicht intuitiv. Und wenn die Jugend das jetzt meinetwegen in solchen, bei Neobrokern mal geübt hat und die ersten 10, 15, 20.000 angespart haben, dann werden sie merken, na, wenn ich da meine Fehler wiederhole aus der Anfangszeit, da geht es um richtig viel Geld. Ne? Und dann kommt die ganze Komplexität, die wir schon erwähnt haben, hinzu. Kenn dich selber, deine Risikobereitschaft, was kriege ich vom Betrieb, gibt es geförderte Lösungen, wie schaut es mit der Steuer aus? Und dann wird es komplizierter. Und spätestens zu dem Zeitpunkt erkennen dann viele, okay, Beratung wäre schon nicht schlecht.
Ja. Ja. Ja, du sagst, es ist hochkomplex und das ist der eine Punkt. Dann hat auch vielleicht nicht jeder die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und Canada Life hat ja eine sehr, sehr interessante Studie zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov dazu gemacht, zum Wert der Beratung. Kannst du uns da ein bisschen mehr von erzählen, Igor?
Ja, genau. Also vielleicht ein bisschen Hintergrund. Unser Ansatz ist, wir sind immer etwas anders als das, was es sonst gibt im Bereich der Lebensversicherung. Und bei beiden Punkten, die wir vorhin angesprochen haben, sowohl bei der Kapitalanlage und der Einstellung dazu, als auch bei Risikoprodukten, machen wir Dinge anders. Und diese Andersartigkeit erkennt einer erst, wenn er sich beraten lässt, also wenn es einen Vergleich gibt. Also normalerweise gehen wir vom Kundenbedarf aus und dann wird dieser Kundenbedarf sortiert und dann geht der Berater hin und spricht mit dem Kunden über mögliche Lösungen. Und wir sind immer ein bisschen anders, indem wir bei der Kapitalanlage schon sehr viel Wert darauf legen, für lange Zeiträume ist deine Struktur der Kapitalanlage wichtig. Also Aktien bringen langfristig mehr als festverzinsliche, sind aber volatiler. Insofern muss es da eine richtige Balance dazwischen geben und es muss ein professionelles Management geben. Die Garantien dürfen ja die Kapitalanlage nicht erwürgen, sondern es muss ein freies Spiel geben, dass die Garantien dann greifen, wenn es tatsächlich sinnvoll ist. Und bei den Risikoprodukten sagen wir, nicht alle Risiken sind direkt am Beruf orientiert. Ja, wir haben ja selbstverständlich Berufsunfähigkeit, die man bei uns absichern kann, aber wir sind in Deutschland angetreten im Prinzip mit einer Alternative dazu, mit der Grundfähigkeitsversicherung, wo es um den Menschen geht und die Fähigkeit, überhaupt Dinge zu tun, respektive mit schweren Krankheitenvorsorge. Also all das, was wir tun, ist etwas anders. Insofern ist die Beratung so wichtig. Und wenn es jetzt um die Studie geht, ja, da haben wir uns im Prinzip die Bestätigung abgeholt, dass unabhängig davon, dass wir Berater mögen und Beratung mögen, um diese Andersartigkeit unserer Lösungen zu erklären, auch ganz simple Dinge feststellen, wie diejenigen in Deutschland, die durch eine qualifizierte Beratung gegangen sind, sparen häufiger, investieren höhere Beiträge und sind zufriedener mit der Entwicklung. Ja, und das darf man nicht vergessen.
Ja, und um zu unterscheiden, welcher Lebensversicherer da in Frage kommt, dafür ist natürlich auch eine Ratingagentur entsprechend wichtig. Lars, wie kommt ihr denn da ins Spiel?
Ich glaube, wir kommen immer ins Spiel. Ich würde mir an dieser Stelle gar nicht zutrauen, zu sagen, die Lösungen der Canada Life sind besser oder schlechter als die Lösungen von Wettbewerbern. Aber was ich mir durchaus zutraue, zu sagen, Finanzstärke ist immer wichtig. Denn was nützt mir das beste Produkt als Kunde, wenn ich dann in Zweifel ziehen muss, ob es den Anbieter dann, wenn ich die Leistung brauche, überhaupt noch gibt? Und das gilt vielleicht für deutsche Lebensversicherer noch ein Stück weit mehr als für die Canada Life, weil ich da ja noch häufig in den klassischen Überschussbeteiligungsstrukturen bin und gerade das Thema Finanzstärke und Ertragskraft auf dem Deckungsstock nochmal eine prominentere Rolle spielt. Und insoweit ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sich Kunden immer auch mit dem Thema Finanzstärke beschäftigen, weil das ist letztlich der Schlüssel, dass das Produkt auch funktioniert.
Du hattest gesagt, Lars, Überschussbeteiligung ist wichtig für die Altersvorsorge. Aber was hat es für eine Bedeutung für Risikoprodukte, wenn es um eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeitsversicherung oder schwere Krankheitenvorsorge geht?
Ja, guter Punkt. In der Tat, Überschussbeteiligung bei deutschen Lebensversicherern ist nicht nur für die Altersvorsorge relevant, sondern auch für die, ich nenne es mal Biometrievorsorge, also Risikoleben und das Feld der Arbeitskraftabsicherung im weitesten Sinne. Und zwar in der Form, dass der Beitrag, den der Kunde zahlt, der Zahlbeitrag, hängt ab von der Überschussbeteiligung des Lebensversicherers. Das heißt, wenn die Überschussbeteiligung sinkt, dann erhöht sich automatisch auch der Zahlbeitrag. Insoweit ist da ein Risiko für den Kunden, dass die Prämie nicht konstant bleibt, sondern dass er im Fall des Falles womöglich unerwartete Beitragssteigerungen hat. Und das ist ein typisches Phänomen, was wir eben in der deutschen Lebensversicherung haben.
Genau, und wir erzählen dann immer gerne, dass wir anders sind. Wir haben ja diesen Unterschied nicht. Und wir behaupten auch nicht, dass das eine System besser ist als das andere, sondern wir sagen immer, es ist anders. Und dieses Risiko, dass ja ein Zahlbeitrag nicht dem gerechneten Beitrag entspricht, umgehen wir, indem wir sagen, bei uns gibt es nur einen Beitrag. Und falls wir Rechnungsgrundlagen, jeder Versicherungsbeitrag hat ja gewisse Annahmen, wenn diese Annahmen falsch sind, dann ist es das Risiko der Canada Life in dem Fall und nicht das Risiko des Kunden. Dieser Unterschied zwischen Zahlbeitrag und Bruttobeitrag ist ja nichts anderes als Überschussbeteiligung hat ja nicht ausgereicht. Also der Versicherer gibt das Risiko der Kapitalanlage an den Kunden weiter. Ich habe nicht genug verdient, insofern erhöhe ich deinen Beitrag. Das umgehen wir, indem wir sagen, du bekommst einen festen Beitrag, der ist attraktiv. Wir haben das mit einer gewissen Rendite der Kapitalanlage gerechnet. Und wenn wir das nicht erreichen, ist es unser Risiko, wir ändern deinen Beitrag nicht. Und da kommt wieder Bonität ins Spiel. Wir müssen in der Lage sein, genug Finanzstärke zu haben, um diese festen Beiträge bei den Risikoprodukten auch tatsächlich anbieten zu können, und zwar langfristig anbieten zu können und halten zu können. Und das ist auch ein Gegenstand der Prüfung, die bei so einem Rating passiert. Ja.
Und das ist auch ganz wichtig. Denn das gilt im Grunde auch für deutsche Lebensversicherer. Da gibt es zwar dieses Vehikel der Überschussbeteiligung, wie gerade besprochen, aber letztlich, unabhängig von der Überschussbeteiligung, die einmal kalkulierte Prämie kann auch nicht mehr angepasst werden. Insoweit sitzt da die Canada Life im selben Boot wie auch die anderen Wettbewerber hier in Deutschland. Ich muss also heute schon kalkulieren für Leistungen, die der Kunde dann irgendwo in ferner Zukunft bekommt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, denn wenn ich da nicht ausreichend Sicherheit einkalkuliere, kann ich womöglich in Zukunft in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Und um das messbar zu machen und eine Aussage dazu zu treffen, gibt es uns und unser Bonitätsrating.
Ja, und das führt uns ja auch wieder zu dem Beginn dieser Folge, als wir uns über die Rahmenbedingungen unterhalten haben, die in der Altersvorsorge, im Sparprozess in der Altersvorsorge wichtig sind. Ich finde, da war sehr, sehr viel Wichtiges auch wieder in dieser Folge dabei. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Igor.
Ja, sehr gerne.
Danke dir, Edgar. Bis zum nächsten Mal.
Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.